präpariert. Ja, ich freue mich, dass ich heute mal wieder zu euch predigen darf oder für euch predigen darf. Und das Interessante ist, ich hatte schon so ein Thema im Kopf und als Glenn letzte Woche gepredigt hat, habe ich ein bisschen gestaunt, weil der so schon die Richtung vorgegeben hat oder das aufgegriffen hat, was auch ich so ein Stück weit im Kopf hatte. Erinnert ihr euch noch daran, worum es ging letztes Mal? Über die Überschrift der Predigt. Wisst ihr das noch? Genau, gegen jede Regel. Jesus, der gegen irgendwelche Gesetzlichkeiten vorgeht, die Menschen kaputt machen, aber für jeden Menschen ist. Und hatte Glenn ja ein bisschen die Pharisäer vorgestellt oder erwähnt. Und die habe ich auch zum Thema. Es gibt da nämlich eine ganz spannende Geschichte in der Bibel, die diese Gruppe mal aufgreift. Und die möchte ich euch vorlesen. Die steht im Lukas, Kapitel 18, die Verse 9 bis 14. Das Gleichnis vom Pharisäer und vom Zöllner. Jesus sprach aber auch zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien. Und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand auf und betete bei sich selber so: Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche, ich verzehne alles, was ich erwerbe. Der Zöllner aber stand weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir, dem Sünder, gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in seines Hauses, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Aber wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Eine ganz spannende Geschichte und eine ganz radikale Gegenüberstellung eigentlich, die Jesus da nimmt. Ich weiß nicht, das Wort Pharisäer ist euch ja wahrscheinlich allen ein Begriff. Das werfen wir Christen uns gegenseitig auch gerne mal in den Kopf, wenn uns jemand nicht so passt. Und ich habe mir gedacht, es macht vielleicht mal Sinn, eine kleine Geschichtsstunde zu machen und zu gucken, wer sind eigentlich die Pharisäer? Sind die echt alle so schlecht? Die kriegen ja von Jesus regelmäßig eins auf den Deckel. Ja, wegen Hartherzigkeit, wegen Heuchlerei, wegen Betrug, ja, dass sie sich immer durchmogeln. Und aber auch die Zöllner, was ist eigentlich mit den Zöllnern? Sind die echt alle so harmlos und lieb, wie es die vielleicht uns immer mal vorkommen? Die Pharisäer. Die Pharisäer sind eine religiöse Gruppe, die ungefähr im ersten Jahrhundert vor Christus erwähnt werden, zum allerersten Mal. Ihr müsst euch das so vorstellen. Israel hatte ja viele Kriege erlebt, ne? Und sie wurden verschleppt, sie wurden entführt, Exil, sie waren in Ägypten im Exil, dann wurden sie befreit, dann waren sie im babylonischen Exil. Und was passiert, wenn ein Mensch in Gefangenschaft ist? Wenn er abgeschottet aus seinem eigenen Land in einem anderen Land gefangen ist und das über einen Zeitraum von 200, 300 Jahren. Was denkt ihr, versucht euch das mal so, wir können es uns wahrscheinlich gar nicht vorstellen, aber ihr werdet irgendwann mal merken, eure Kinder vergessen das, was ihr erlebt habt. Die Kindeskinder vergessen, was die Kinder erlebt haben. Und Israel ist ja ein Volk gewesen, was alle Geschichten, die sie erlebt haben, also alle Überlieferungen Gottes, alle Erlebnisse, die sie hatten, dass sie befreit wurden, dass Gott ihnen begegnet ist, all das haben sie mündlich überliefert, haben es in Geschichten weitererzählt. Dann wurde es aufgeschrieben, das haben wir heute als Bibel oder als Altes Testament. Aber dieses gesamte Überlieferte, dieses gesamte, ich erzähle meinem Kind, was ich mit Gott erlebt habe, das gerät in Vergessenheit, in Gefangenschaft. Denn, das haben wir ja auch in Ägypten gesehen, an dem Beispiel, als Israel in Ägypten war, der Pharao unterdrückt die und unterdrückt die und unterdrückt die und die werden immer mehr, weil Gott das Volk segnet. Und darum haben auch die Babylonier im Exil gesagt, ihr macht keine Lehreinheiten. Ihr lehrt nicht die Geschichte eures Volkes. Könnt ihr vergessen. Es gibt keine Gottesdienste. Es gibt keine Synagogen, es gibt keine Vorsteher, es gibt keine Rabbis, die euch irgendwas erzählen. Ist nicht. Und das Volk hat auf einmal bemerkt, da passiert was. Wir verlieren unsere Identität. Unsere Identität als Volk, als Kultur und als Religion. Kommt euch vertraut vor, oder? Wenn wir heute so in die Nachrichten schauen, gibt es ja auch in unserem Land viele Gruppen, die sagen, wir verlieren irgendwie unsere Identität als Volk. Und den Pharisäern ging es genauso. Also im Grunde können wir verstehen, oder? Das Anliegen der Pharisäer. Und die haben sich in dieser Zeit gegründet, erstes Jahrhundert vor Christus, das ist die Zeit der Makkabäerkriege. Das war eine Gruppe von, ich sag jetzt mal, sehr gesetzlosen Juden, die dann einfach sich zusammengesammelt haben und gegen die Unterdrücker gekämpft haben. Genau, Freiheitskämpfer. No, danke. Gutes Wort. Und in dieser Zeit haben sich die Pharisäer gegründet und ihr kennt vielleicht auch noch die Sadduzäer. Ja, Pharisäer, Sadduzäer. Die Sadduzäer, das waren so, man könnte sagen, die studierten Theologen. Und die Pharisäer, die haben zwar auch studiert, sich ganz tief auseinandergesetzt, aber das waren ganz einfache Leute. Das waren Bauern, das waren Viehhirten. Und die haben sich irgendwann gesagt, nein, wir lassen nicht zu, dass unsere Identität verloren geht. Wir kommen zusammen und lernen im Volk geheim. Und das ist der Startpunkt der Pharisäer. Und diese Pharisäer, die wollten die Gesetze und die Überlieferungen der Väter in Ehren halten. Sie vertrauten ganz den Verheißungen Gottes und sie glaubten auch an die Auferstehung der Toten. Die Sadduzäer nicht, da hat es dann immer mal wieder ein bisschen gekracht in Streitgesprächen. Und sie kämpften mit leidenschaftlichem Eifer darum, dass das Gesetz bis ins kleinste Detail des alltäglichen Lebens eingehalten wurde. Die haben sich nämlich gesagt, wenn das Gesetz eingehalten wird, wenn jedes Gebot eingehalten wird, am Sabbat kommt der Messias wieder. Jetzt wisst ihr auch, warum die ein bisschen Probleme mit anderen Leuten hatten, die die Gesetze gebrochen haben, weil die gesagt haben, ihr seid schuld, dass wir immer noch in der Unterdrückung leben. Die haben es jetzt aber auch ein bisschen übertrieben, die Pharisäer. Ratet mal, wie viele Gebote die Pharisäer sich noch überlegt haben, im Detail, um die Tora zu erfüllen. Also kennt das ja vielleicht, da gibt es ein Gebot, und man weiß nicht so richtig, ja, passt das jetzt oder passt das nicht? Lasst uns noch ein Gebot machen, damit das klarer wird. Aber da gibt es ja noch einen neuen Fall. Dann lasst uns für den Fall noch ein Gebot machen, damit das auch klar ist. Wir wollen es ja ernst meinen. Wir wollen Gottes Gebote ja ernst meinen. Also lasst uns noch mehr Gebote machen, dass das alles klar ist. Und wenn ein Ausnahmefall ist, lasst uns für den Ausnahmefall noch ein Gebot machen. Wir wollen es ja ernst meinen. Was glaubt ihr, wie viele Gebote gab es dann letzten Endes? Immer wenn, ja genau, 613 Gebote. 613 Detailgebote, die zusätzlich zu den Geboten der Bibel noch dazugekommen sind. Das ist eine harte Nummer. Aber da merken wir, das war denen wichtig. Das war nicht so von wegen, ach, ist doch egal, passt schon. Sondern diese Pharisäer haben gesagt, nein. Wenn irgendetwas auf uns, wenn etwas auf uns zukommt, wo wir noch keine Regel haben, dann machen wir eine neue Regel. Da merken wir schon eine große Ernsthaftigkeit. Natürlich merken wir auch, die Daumenschrauben werden immer enger gedreht. Denn stellt euch mal vor, für jeden einzelnen Schritt in eurem Leben gibt es ein Gebot, was in irgendeiner Art und Weise vorgibt, wie das zu sein hat. Bis heute gibt es ganz spannende Stilblüten in Israel. Zum Beispiel gibt es Aufzüge, die automatisch am Sabbat laufen, weil am Sabbat darf man nicht arbeiten und einen Knopf drücken ist dann schon Arbeit. Das heißt, die fahren automatisch in jedem Stockwerk halten die an. Aber die waren auch schlau, die haben sich dann überlegt, wie kann man das Gebot, das wir erstellt haben, wie kann man das noch brechen? Ja, zum Beispiel, am Sabbat darf man keine 1000 Schritte tun. Das ist dann Arbeit. Und am Sabbat soll man ja den Heiligen, man soll Ruhe haben. Wenn man jetzt aber irgendwie was machen musste und man kommt da nicht drum rum, was haben die gemacht? Die haben unter ihr Reittier auf den Sattel einen Sack Wasser gelegt. Warum? Naja, weil eine Seereise ist erlaubt. Ja, ist klar, ne? Wenn man auf dem See, auf dem Meer fährt, dann kannst du nicht 1000 Schritte tun. Das Schiff fährt ja von alleine. Also haben die einfach einen Sack Wasser unter ihren Sattel genommen und gesagt, das ist eine Seereise. Ne? Also, genau. Also, selber Gebote machen, um das Ganze noch schärfer zu präzisieren, aber die dann noch gleichzeitig austricksen. Die Gefahr der Pharisäer war Gesetzlichkeit. Ja, weil das war ihr Thema. Das ist immer so, dort, wo unsere größte Leidenschaft ist, das, was uns zutiefst bewegt, das ist auch etwas, was uns heilig ist, wichtig ist. Und die Dinge, die uns wichtig sind, wenn da irgendjemand uns reinredet, sind wir nicht immer sehr sensibel im Umgang. Also so geht es mir zumindest, aber ich glaube mal, ihr erkennt euch vielleicht wieder. Dinge, die euch wichtig sind, wenn euch da jemand reinredet, das mögen wir nicht. Und die Gefahr der Pharisäer war Gesetzlichkeit, die zu selbstgerechtem Stolz und liebloser Härte führen konnte. Solche Auswüchse werden besonders im Matthäusevangelium angeprangert. Das hat Glenn letzte Woche ja sehr gut gezeigt, diesen ganzen Streitgespräche, die er da vorgeführt hat. Aber das eigentliche Anliegen der Pharisäer war nicht schlecht. Wir wollen unsere Identität bewahren. Wir wollen, dass unser Volk weiß, wer wir sind. Wir wollen, dass ihr wisst, wer Gott ist. Und dann das komplette Gegenstück der Zöllner. Wir kennen auch ein paar prominente Zöllner, Zachäus zum Beispiel, oder einer der Jünger Jesu war ja auch ein Zöllner. Wer waren die Zöllner? Zur Zeit des Neuen Testamentes war Palästina, die Republik, ja, oder Israel, wie wir es heute kennen, war ja unter römischer Besatzung. Und eine Besatzungsmacht darf ja Steuern eintreiben. Und eine Besatzungsmacht darf auch viele Steuern eintreiben. Und eine Besatzungsmacht darf auch Zölle eintreiben. Das war dann so, dass wenn man zum Beispiel von Jerusalem nach Jericho unterwegs war, dass dann vorm Stadttor jemand saß und sagte, ach, du willst die Straße nehmen? 8 Goldstücke. Das war okay, denn die mussten ja irgendwie ihre Besatzungsmacht finanzieren. Waren ja Eroberer. Und diese gesamten Gebiete wurden in Bezirke eingeteilt und die Person, die am meisten geboten hatte, die bekam das Recht auf dieses Zollgebiet. So, wenn man jetzt als Jude vielleicht handwerklich nicht so begabt ist, wenn man sich im Gesetz vielleicht nicht so gut auskennt wie ein Pharisäer oder wenn man einfach sagt, oh, lukratives Geschäft, dann hat man sich zum Zöllner orientiert. Und sagt, hey, ist doch super. Ich lege einen Zoll fest oder Rom sagt, ich muss jeweils 5 Goldstücke zahlen für den Zoll. Das wissen die ja aber nicht. Also nehme ich 8 Goldstücke, 5 gebe ich an Rom, 3 für meine eigene Tasche. Tolles Geschäft. Lukratives Modell. Es gab feste Tarife, aber das System hat einfach zum Betrug verleitet. Denn wenn mal jemand irgendwie bemerkt hat, oh, der schummelt, lasst uns diesen Zöllner absetzen, dann hat der Zöllner gesagt, kommt, hinter mir sind 10 Legionäre, probiert's mal. Ja, die hatten ja Roma auf ihrer Seite. Die Zöllner konnten nicht abgesetzt werden. Weil hätte irgendein Jude versucht, die Zöllner abzusetzen, Rom wäre sofort da mit Legionären und die hätten den Aufstand niedergeknüppelt. Das heißt, die Zöllner saßen am längeren Hebel. Jetzt könnt ihr vielleicht auch verstehen, dass viele Leute in Israel so nicht gerade begeistert über die Zöllner waren. Die wurden sogar vom Volk separat behandelt. Also diese Zöllner waren im Volk so verachtet, dass sie nicht mehr zum Volk dazugezählt wurden. Darum werden sie ja auch immer in den Gleichnissen zusammen erwähnt. Ja, die Huren und die Zöllner speisten mit Jesus. Also Leute, die im Volk so verachtet wurden, dass sie am Rand stehen. Und als die, wenn ihr euch mal den Text anschaut, wo Johannes der Täufer vorgestellt wird, da steht das auch so drin. Und zum Johannes kamen viele aus dem Volk, und Zöllner. Also eigentlich Leute auch aus dem Volk, aber die waren schon so verachtet, die wurden nicht mehr dazugerechnet. Selbst in der Bibel. Zöllner galten als unrein und wurden verachtet. Und das Ergebnis ist, Im Alten Testament gab es diesen klaren Gerechtigkeitsbegriff. Hat Glenn letzte Woche auch gut erklärt. Wenn jemand krank ist, dann muss er gesündigt haben. Und dieser Gerechtigkeitsbegriff wurde von den Pharisäern aus den unterschiedlichsten Gründen übernommen und verändert. Sie versuchten vor Gott noch gerechter, noch heiliger zu sein, noch besser. Und einige sicherlich aus Eigennutz, um vor anderen Menschen, aber auch vor Gott besser dazustehen. Ein was ist ganz klar, die Pharisäer waren von ihrer eigenen Frömmigkeit überzeugt. Ja, also die haben nicht daran gezweifelt, dass sie nicht fromm waren. Wie denn auch? Die hatten ja rund um die Uhr ihre Leute um sich rum, die ihnen das dauernd bestätigt haben. Und immer wenn ein Pharisäer durch die Stadt gewandelt ist, haben alle Leute Platz gemacht. Jetzt kommt ein Heiliger Gottes. Und diese Pharisäer und die Zöllner hatten dadurch massive Probleme. Denn die Zöllner haben ja, obwohl sie ausgestoßen waren, große Schuld daran, laut Pharisäern, dass die messianischen Verheißungen nicht eingehalten werden. Ja, die arbeiten ja auch am Sabbat, die Zöllner. Das ist ja dauernd Betrieb irgendwie, die müssen ja auch ihr Geld verdienen. Das heißt, die Zöllner sind schuld, ihr seid schuld daran, dass wir immer noch in Unterdrückung leben. Ihr seid schuld daran, dass der Messias nicht wiederkommt. Das war einer der Vorwürfe, die die Pharisäer den Zöllnern gegeben haben. Und darum war es für die Pharisäer natürlich auch ein leichtes, diesen Sündern in Ablehnung und Hochmut zu begegnen. Denn aus der Sicht der Pharisäer war das das einzig angemessene Verhalten. Du bist falsch, du verhältst dich so, dass es in Gottes Augen nicht gut ist, das werde ich dir zu spüren geben. Geballte Verachtung, denn du hast nichts anderes verdient. Du bist doch selber schuld daran. Warum bist du denn Zöllner geworden? Hättest du auch Pharisäer werden können. Jetzt haben wir ungefähr eine Vorstellung, diese beiden Parteien. Und in den Tempel kommen ein Zöllner und ein Pharisäer. Schon mal eine spannende Kombination. Also ich frage mich sowieso, wie es dieser Zöllner sich überhaupt getraut hat, in den Tempel reinzukommen. Also ich vermute mal, die Blicke, die er da bekommen hat, waren alles andere als freundlich. Was auch ganz spannend ist, es gibt einige rabbinischen Überlieferungen, also die Pharisäer waren ja auch damit drin, und da gibt es einen Mann namens Shimeon ben Yoshai. Und dieser Shimeon ben Yoshai hat gesagt, meine Gerechtigkeit ist so groß, dass sie reicht, um die gesamte Welt von der Bestrafung zu befreien. Mann, bin ich ein toller Typ, ey. Ist schon schräg, ne? Aber genau das ist das Problem der Pharisäer. Wir sind ja so heilig, wir sind so fromm. Wenn alle so wären wie wir, oh, die Welt wäre ein toller Ort. Und so betet dann auch der Pharisäer. Der kommt in den Tempel rein, stellt sich ganz vorne hin, wo ihn wirklich auch jeder sehen und hören kann. In der Bibel steht, oder in unterschiedlichen Übersetzungen steht, er betet bei sich selbst. Da ist jetzt die Frage, was genau damit gemeint ist. Das können, da streiten sich Bibelwissenschaftler jetzt schon seit Ewigkeiten. Es könnte damit meinen, dass er einen Monolog startet, also sich vorne hinstellt und einfach losbetet. Oder dass er sich abgesondert hinstellt, bei sich selbst, von allen anderen fern, um zu zeigen, ich bin anders als ihr. Ich bin besser als ihr. Pharisäer übersetzt heißt er auch die Abgesonderten. So, und dann fängt er an. Mit seinem Gebet. Gott, ich danke dir, oder in einer anderen Übersetzung, ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen. Räuber, Ungerechte, Ehebrecher. Also erstmal beginnt er mit einem Dank. Das ist ja im Gebet immer gut, ne? Mit Dank zu beginnen als Christ. Gott zu danken im Gebet. Er beginnt auch mit Dank. Danke Gott. Aber wofür er Gott eigentlich dankbar ist, erwähnt er nicht. Also er erwähnt zwar, dass er nicht so ist wie die anderen, aber das hat er mit Gott nichts zu tun. Dazu hat Gott ja nichts beigetragen, dass er nicht so ist wie die anderen. Gott ist ja nicht vom Himmel gestiegen und hat gesagt, werd Pharisäer. Ist er selber geworden. Am Anfang geht es ihm darum, wie er nicht ist. Ich bin nicht so wie hier die Räuber, die Verbrecher, die Ehebrecher, die Götzendiener. Ich bin besser, ich bin Pharisäer. Er vergleicht sich mit den Menschen, die ganz klar in seinen Augen gesündigt haben. Diese Menschen stehen weit unter ihm, sagt er auch ganz klar. Das, was er macht in diesem Gebet ist, er spiegelt seine eigene Frömmigkeit. Er stellt sich vor Gott ein Zeugnis aus. Ich bin besser als die anderen. Ha, danke Gott dafür. Natürlich ist es ein Grund für Dankbarkeit, wenn wir davor bewahrt werden, Fehler zu machen. Nicht zu scheitern, vor Sünde bewahrt zu werden. Natürlich ist das ein Grund für Dankbarkeit, ganz klar. Aber der Pharisäer setzt sich einer Situation der Sünde ja gar nicht aus. Da verkehrt er nicht in Kreisen, wo er sündigen würde. Er dankt etwas, er dankt für etwas, was eigentlich für ihn selbstverständlich ist. Ein Pharisäer geht ganz klar davon aus, wir sündigen nicht. Wir sind ja heilig, wir sind ja ausgesondert. Wir sündigen nicht. Also dankt er für etwas, was für ihn total selbstverständlich ist. Und dann vermischt er das Ganze noch mit ganz viel Verachtung und dann gipfelt er es mit dem Hinweis auf diesen Zöllner. Vielleicht hat er auch diese Geste gemacht, ich weiß es nicht. Aber aus den Worten, ich spüre da das irgendwie so ein bisschen raus, der Typ dahin, ne? Gut, dass ich nicht so wie du bist. Also der Pharisäer zeigt in seinem Gebet erstmal, wie er ist. Dann listet er Gott auf, was er zusätzlich tut, um seine Frömmigkeit zu sichern. Das wird jetzt spannend. Der sagt, ich faste 2-mal pro Woche. Also nach mosaischem Gesetz soll man nur 1-mal pro Jahr fasten. Und ich gebe den 10. Teil von allem, was ich habe. Auch hier ist wieder eine Übertreibung des Pharisäers, denn es ist auch ganz klar in den Gesetzen festgelegt, dass man nur den 10. vom Acker und von den Herden geben soll. Steht im mosaischen Gesetz. Den 10. von dem, was man erwirbt. Vom Acker und von den Herden, aber nichts von allen anderen. Also das ist nicht nur irgendein Pharisäer. Nein, der lässt sich seine Frömmigkeit richtig was kosten. Der meint das richtig ernst. Das ist nicht nur ein Schwätzer. Oder? Also er dankt erstmal, wer er ist, und dann dankt er Gott, was er für Gott macht. Das ist nicht nur, ey, danke, dass ich so ein toller Hecht bin und danke, dass ich nicht so bin wie die anderen. Ey, danke Gott, dass ich noch mehr für dich mache als alle anderen. Er stellt sich vor Gott ein Zeugnis aus. Ich meine, sein Engagement ist ja bewundernswert. Ja, also 2-mal Fasten in der Woche, von allem geben, was man hat, den 10. Das kostet schon einiges. Das ist nicht nur, da spürt man den Mann auch ab, dass es ihm irgendwie wichtig ist. Aber das Problem bei dem Pharisäer ist, er bezieht seine gesamte Gerechtigkeit aus sich selbst und nicht aus Gott. Der Zöllner steht ferne. Er hat sich wahrscheinlich ganz hinten in den Tempel reingeschlichen, in die hinterste Ecke gedrückt, dass ihn niemand sieht. Er darf da ja eigentlich auch gar nicht rein als Sünder, als nicht zum Volk zugehörig. Und steht dann da hinten. Wisst ihr, das Problem des Zöllners ist, der hat gar kein Recht auf Vergebung. Der kann nach dem Gesetz Mose überhaupt nicht auf Vergebung hoffen. Die rabbinischen Weisungen sind dann nämlich klar. Den unrecht erworbenen Zoll müsst ihr mit 20% Zinsen zurückerstatten. Jetzt überlegt mal, ein Zöllner weiß, wir wissen nicht, wo er herkommt, was er so gemacht hat, aber 20% von dem, was er geklaut hat, muss er zurückgeben. Der wird wahrscheinlich ruiniert werden dadurch. Und das Problem ist, die meisten, die er geschädigt hat, die kennt er ja noch nicht mal. Die wird er wahrscheinlich nie wiedersehen. Das heißt, er hat gar keine Chance auf Vergebung. Das Gesetz ist für ihn ganz klar, ich kann nicht gerecht werden. Das, was ich getan habe, ist so schlimm, ich kann es nicht wieder gut machen, weil ich die Leute nicht kenne, weil wenn ich es tue, dann bin ich finanziell ruiniert, dann ist mein Lebensunterhalt weg, dann bin ich ja eine gescheiterte Existenz. Der Mann hat keine Chance mehr. Und trotzdem schleicht er sich ganz hinten in den Tempel rein, obwohl er keine Wiedergutmachung leisten kann. Er hebt nicht seine Augen zum Himmel auf. Das ist ganz typisch für Juden. Wenn sie beten als freie Menschen, dann stehen sie mit erhobenem Blick zum Himmel. Ich bin ein freier Mensch, ich trete frei vor Gott. Wenn ihr das schon mal gesehen habt an der Klagemauer, viele Juden stehen ja dann so da. Das ist ein Zeichen für Gefangenschaft. Weil das ist ja nur noch diese Mauer vom Tempel da. Und solange der Tempel nicht da ist, ist Gottes Gegenwart nicht da. Darum ist diese Klagemauer ein Zeichen dafür, wir sind hier nicht unter den Umständen, in denen wir eigentlich sein wollten. Und so steht dieser Zöllner auch da, ganz hinten. Schaut nach unten. Und dann schlägt er sich mit der Faust an die Brust. Und das ist ein Ausdruck von Reue, von Zerknirschung. Das Herz ist ja im Judentum der Sitz der Gefühle, aber auch der Sitz des Verborgenen. Also immer wenn es einem durch Herz und durch das Herz geht, dann wird etwas Verborgenes aufgetan. Das ist auch immer in den Gebeten, fülle mich aus, schenk mir ein neues Herz, also lass das Verborgene in mir neu werden. Deswegen kann man es auch so deuten, dass der Zöllner in dem Moment sein ganzes Innerstes vor Gott aufmacht, guck mich an, ich bin so ein schlechter Mensch, Gott. Ich habe keine Chance auf Vergebung. Ich liefere mich dir ganz aus. Und sein Gebet ist ganz kurz. Es unterscheidet sich vollständig von dem Pharisäer, der sein Gebet mit Ich beginnt. Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Steht in dieser Art und Weise in der Elberfeld-Übersetzung, in anderen steht, sei mir Sünder gnädig. Aber ich finde es spannend, dass hier steht, sei mir dem Sünder gnädig. Denn während der Pharisäer so betet, als wäre er der einzig Gerechte vor Gott, betet der Zöllner so, als wäre er der einzige Sünder auf dieser gesamten Welt. Er hat keinen Anspruch auf Vergebung, aber er fleht sie dennoch mit seinem gesamten Sein. Und dann fällt Jesus ein Urteil über diese beiden Menschen, über den Gerechten, über den frommen Menschen, der sich ja richtig anstrengt und richtig beweist, wie fromm er ist. Und über diesen Dieb, der sich da reingemogelt hat, ja, diesen Sünder, der gar keinen Anspruch auf Gerechtigkeit hat. Der Zöllner geht gerecht nach Hause. Seine Einsicht und seine totale Auslieferung bringt ihm die Rechtfertigung. Der Zöllner wird fromm. Fromm übersetzt auch mit gerecht, heilig, vor Gott gerechtfertigt. Der Pharisäer geht unverändert nach Hause. Ich meine, er hat sich ja seine gesamte Rechtfertigung ja schon selber gegeben. Man braucht ja Gottes Rechtfertigung nicht. Er ist doch so eine tolle Socke. Er bleibt selbst gerecht. Und der abschließende Ausspruch von Jesus zeigt, wie sich die Zustände total verändern. Der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Aber wer sich vor Gott erniedrigt, der wird erhöht werden. Denn Gott schaut tiefer und das setzt sich über diesen ganzen Status hinweg. Er schenkt Vergebung und Heilung, wo andere schon lange weggehen. Was hat das jetzt mit uns zu tun? Ein Mensch betrachtete einst näher die Fabel von dem Pharisäer, der Gott gedankt voll Heuchelei, dass er dafür kein Zöllner sei. Gottlob, rief er mit eitlem Sinn, dass ich kein Pharisäer bin. Kennt ihr die Extreme in eurem eigenen Leben? Auf der einen Seite dieses ewige Vergleichen mit anderen, und auf der anderen Seite irgendwie dieses, ja eigentlich, ich bin so wertlos, eigentlich kriege ich ja eh gar nichts mehr hin. Ich mogel mich jetzt noch irgendwie durch und hoffe vielleicht, dass es irgendwie klappt. Also manchmal streiten sich der Pharisäer und der Zöllner in mir täglich. Und ich weiß, nach außen sehe ich ganz nett aus und freundlich und sympathisch. Der liebe Stefan, der jetzt neu in der Gemeinde ist, ganz nett ist. Aber ich kann echt ein überhebliches Arschloch sein. Glaubt mir das mal. Das zeige ich hier nicht, aber in meiner Gedankenwelt, hey, phänomenal. Da urteile ich über Leute, da urteile ich über mich selber, wo Gott ganz klar sagt, hey, geliebte Kinder, lass es doch mal. Ich nehme mir viel hinaus. Ungerechtfertigterweise. Manchmal begegnen mir Leute, die ich vielleicht einmal gesehen habe und denke schon, boah, gut, dass ich nicht so bin. Und ich habe die Person vielleicht einmal gesehen oder zweimal oder auch hier einige von euch. Und ich habe euch noch nie darauf angesprochen. Ich kenne eure Lebensgeschichte nicht, aber bilde mir ein, ein Urteil machen zu können. Wie der Pharisäer. Und das geht nicht, weil der Pharisäer sich vergleicht, ohne überhaupt den Hintergrund des Zöllners zu kennen. Der Zöllner, was weiß ich, vielleicht hat er sich einen Arm gebrochen und kann deswegen nicht mehr handwerklich aktiv sein und hat gar keine andere Chance, außer Zöllner zu sein. Wir wissen es ja nicht. Wir kennen die Lebensgeschichte dieses Menschen nicht. Und dieses Vergleichen, das ist, und Harry, darf ich dich mal als Beispiel nehmen? Auf einer Skala von 1 bis 10, wie musikalisch würdest du dich einschätzen von deiner musikalischen Fähigkeit?
Skala von 1 bis 10?
Ja? 0. Ja, 0. Wusste ich ja, hast du mir ja schon mal gesagt. So, und was der Pharisäer macht, wäre, als ob ich mich mit meinen 15 Instrumenten hinstelle und mich die ganze Zeit mit Harry vergleiche. So, boah, ich bin der geilste Musiker aller Zeiten. Ich bin so guter Musiker. Wenn ich mich angucke und den Harry und vergleiche, es ist einfach scheiße. Sorry, dass ich das mal so direkt sage, aber das ist ungerechtfertigt, das ist unfair, das ist verachtend irgendwie, weil das ist doch klar, dass ich im Vergleich mit Harry besser abschneide. Wenn wir jetzt uns mit anderen Punkten vergleichen, dann bist du besser. Und wenn ich mich mit anderen Musikern vergleiche, die Weltniveau haben, na, dann bin ich der letzte Loser. Lass das vergleichen. Das ist das, was ich mir an der Stelle immer wieder neu sagen muss und was dieses Gleichnis von Jesus auch in mich hineinspricht. Hör doch mal auf, dich dauernd mit Menschen zu vergleichen, die erstens mal scheinbar schlechter sind als du, weil klar, dass ich da besser dastehe. Das ist für mich so die Frage, warum muss ich eigentlich mein Selbstwertgefühl aufpolieren mit Menschen, die scheinbar unter mir stehen? In dem Moment habe ich mich ja selber schon herabgewürdigt, indem ich einem Menschen einen Stempel aufdrücke. Das ist selbstgerecht, das ist Heuchelei. Aber auch, warum muss ich mich eigentlich immer mit Leuten vergleichen, die besser sind als ich? Es gibt immer jemanden, der besser ist als ich. Ganz klar. Genau, ich bin ich. Und manches kann ich gut, manches nicht. Was bedeutet das für uns heute, dieses Gleichnis? Vergleicht euch nicht dauernd. Unsere Gerechtigkeit kommt nicht dadurch, dass wir so einen frommen Lebensstil haben, dass wir so viel Erkenntnis haben, scheinbar, dass wir auf so einem tollen Weg sind, sondern unsere Gerechtigkeit kommt von Gott. Ich kann nicht über einen anderen Menschen urteilen, weil für mich ganz klar sein muss, ich bin nur gerecht, weil Gott ja zu mir gesagt hat, in Beziehung zu ihm. Ich kann mich nicht hinstellen und sagen, oh, guckt euch diesen Idioten an. Das kann ich vielleicht manchmal denken, aber in dem Moment fange ich an, schon ein Urteil zu bilden. Das steht mir nicht zu. In dem Moment gehe ich schon voll diesen Pharisäerweg. Und der andere Punkt ist aber, und da ermahnt uns, glaube ich, dieses Gleichnis auch drauf, natürlich ist es wichtig, die Gebote Gottes ernst zu nehmen. Und natürlich ist es wichtig, dort, wo Dinge im Argen liegen, im Unrecht liegen, dass wir uns damit auseinandersetzen und versuchen, einen Weg zu gehen, der wieder zu Gott zurückführt, dass Gerechtigkeit hergestellt wird. Aber bitte nie über den Weg von noch mehr Geboten und noch mehr Geboten und noch mehr Gesetzlichkeit. Mir hat mal ein Freund oder ein Bekannter gesagt in der Ausbildung, als wir darüber diskutiert haben, Gesetzlichkeit ist nicht schlimm. Da gibt es Schlimmeres. Natürlich auch, weil das so sein Ding war. Weil es für ihn ganz klar war, Gesetzlichkeit ist Gesetze halten. Und Gesetze halten ist doch gut. Auf der einen Seite ja. Aber wenn Gesetzlichkeit dazu führt, dass ich Menschen anfange zu verachten, wenn ich mich hinstelle und dauernd vergleiche und im anderen jemanden sehe, der weniger wert ist, dann läuft was falsch. Und das darf es nicht sein. Das ist die Gefahr von Gesetzlichkeit. Und diese Gesetzlichkeit vergiftet das Klima einer gesamten Gemeinde. Ja, wenn Leute hier sind, die gesetzlich sind und die immer wieder in dein Leben reinschauen und ganz genau gucken, das stimmt noch nicht, das stimmt noch nicht, da könntest du auch noch ein bisschen. Oh, nee. Also da musst du noch ein bisschen, das geht nicht, ne? Wenn du mal vor Gott stehst, oh. So ein Klima ist furchtbar. Weil ich möchte doch, wenn ich zu den Kindern Gottes komme, wenn ich in seine Gemeinde komme, dann möchte ich doch ermutigt werden. Und natürlich ist es wichtig, darauf zu schauen, dass ein Lebensweg gut läuft. Aber wenn ihr auf dem Herzen habt, dass ihr jemanden seht und merkt, irgendwas an dem ist nicht so, wie ich es mir vorstelle, wie jemand vielleicht zu sein hätte, dann haltet einen Moment inne und fragt erst mal, was hat das mit euch zu tun? Und dann überlegt euch mal, wie kann ich diesen Menschen jetzt dienen? Stellt euch mal vor, der Pharisäer hätte die Demut und wäre zu dem Zöllner gegangen, wäre ein Unding gewesen, wäre ja nicht möglich, ist ja unrein, dürfen sie beide nicht. Aber stellt euch nur mal vor, dieser Zöllner hat gesagt, der Pharisäer hätte gesagt, ich nehme meinen Dienstauftrag als Lehrer des Volkes ernst und gehe zu diesem Zöllner hin und hau ihm nicht die Gebote Gottes um die Ohren, sondern hör mir mal seine Lebensgeschichte an. Und auf einmal merken wir, ich kann verstehen, warum manche Menschen anders sind als ich. Und das andere Problem bei Verbitterung ist, die durch diese Gesetzlichkeit entsteht, es ist nie genug. Du bist nie genug, wenn du gesetzlich bist. Denn du wirst immer wieder einen Punkt finden, der noch nicht so gut ist. Und an diesem Punkt wirst du immer und immer wieder noch mehr Gebote machen, noch enger die Daumenschrauben ziehen, dich noch mehr unter Druck setzen. Die hätten auch nach 613 zusätzlichen Geboten weitergemacht. Aber ihre Zeit war abgelaufen. Der Tempel gab es nicht mehr, das heißt, das Thema war erledigt. Aber Gesetzlichkeit führt immer zu mehr Gesetzen, immer zu mehr Vergleichen, immer zu mehr Verbitterung. Und darum lädt uns dieses Gleichnis vom Pharisäer und vom Zöllner ein, dass wir in uns hineinhorchen und mal schauen, wo stehen wir gerade? Welche Seite ist gerade stärker, der Zöllner, der Pharisäer? Schaffen wir es, beide in einen Dialog zu bringen, dass beide miteinander sprechen, dass beide aufeinander zugehen und sagen, nein, wir vergleichen uns nicht. Wir haben gemeinsam ein Anliegen. Ich glaube, das wäre spannend, wenn das passiert wäre in der damaligen Zeit. Aber wir wissen es heute und ich möchte dieses Gleichnis einfach als Einladung verstehen, neu die Daumenschrauben abzulegen, sich neu daran zu freuen, wir sind gerechtfertigt durch Gott. Ich muss nichts dazu tun. Ich muss nur sagen, ja, danke Gott, du bist für mich gestorben, ich nehme dich an als mein Erlöser, ich nehme dich an in mein Leben. Es sind viele Dinge, die schiefgelaufen sind, viele Dinge, die noch schieflaufen. Hey, aber ich lade dich ein in mein Leben, hilf mir. Und dann ist Gerechtigkeit da. Und dann hört dieses elende Vergleichen auch auf. Dann kommt Frieden. Entspannung. Dankbarkeit und Freude. Relaxed. Ja, Mann. Darum, schaut auf Jesus. Es ist alles getan. Und die Vergleiche nach oben und unten dürfen aufhören. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir, dass bei dir sämtliche einfach Zustände komplett umgekehrt werden. Dass die Menschen, die scheinbar keine Chance haben, bei dir ein völlig neues Leben bekommen können. Und dass die Menschen, die ganze Zeit aus ihrer eigenen Selbstgerechtigkeit leben, dass sie den Spiegel vorgehalten bekommen. Und Jesus, du kennst unser Leben. Du weißt, wie es in uns aussieht. Du weißt, wo wir gerade stehen und mit welchen Gedanken wir auch zu kämpfen haben. Ob gerade der Pharisäer in uns stärker ist oder vielleicht der Zöllner sich gerade wieder versucht, irgendwie rumzumogeln und durchzudrücken. Ich möchte dich erneut einladen in unser Leben hinein, in unsere konkrete Lebenssituation, dass du mit deinem Heiligen Geist kommst, dass er uns neues Verständnis schenkt, dass er uns gewiss macht in der Tatsache, dass wir gerechtfertigt sind vor dir. Dass wir vielleicht wie in Martin Luther dieses Erkenntnis machen, ich bin gerecht, weil Gott ein Gerechter ist, der gerecht macht. Ich danke dir, dass du diesen Weg gegangen bist und den Weg freigeräumt hast zu dir. Dass wir eben nicht mehr über 100.000 Gebote irgendwie beweisen müssen und uns durchs Leben quälen müssen, sondern dass wir zu dir gehören dürfen. Und dass du zu uns sagst, hey, mein Joch ist sanftmütig, nimm es auf dich. Du musst dich nicht mehr vergleichen. Und dort, wo wir noch zu kämpfen haben, dort, wo wir untereinander einfach uns vergleichen, da bitte ich dich, dass du mit neuem Verständnis hineinkommst, mit einem neuen Mut, mit neuer Liebe, dass wir bereit sind, die Lebensgeschichte unseres Gegenübers wahrzunehmen und ernst zu nehmen. Und dass wir dann Verständnis bekommen für seine Situation. Und dort, wo wir bei uns selber oder bei anderen Menschen merken, dass Dinge vielleicht nicht so laufen, dass wir innehalten und überlegen, hat es was mit uns zu tun mit unseren Erwartungen. Und wenn nicht, dass wir den Mut haben, diesen Menschen zu dienen, aber nicht in Verachtung oder weil wir uns besser machen wollen oder die Person, sondern weil wir von deiner Liebe getrieben werden. Danke, dass du uns gerecht gemacht hast und danke, dass wir mit dieser Gerechtigkeit auch in eine neue Woche gehen dürfen. Amen.